Fotos zeigen. Aber man selber, ja, so wie mit der Kasse, man steht ja immer an der falschen Kasse, ja, hat man das Gefühl, boah, ich muss jetzt so viel arbeiten und der ist wiederum im Urlaub. Und in diesem Vergleichsmodus sind wir in der Gefahr, uns schlecht zu fühlen, in Depressionen zu kommen und unser Selbstwert in Frage zu stellen. Das heißt, eins der größten Herausforderungen, mehr Bildschirmzeit, korreliert mit geringerem Selbstwertgefühl, besonders bei Jugendlichen, aber auch bei Erwachsenen, weil fast alles, was man sieht, Hochglanz ist und einfach unmenschlich ist. Ich habe da mal einen Bericht vor Augen, der mich wirklich sehr geprägt hat. Ich habe einen Bericht über so ein Topmodel, was ihr gesamtes Geld über Instagram verdient, gesehen. Und da haben die so eine Doku drüber gebracht und man hat eigentlich gesehen, wie diese junge Frau so ein Selfie von sich macht und dann da drunter schreibt, gerade aufgestanden, bin noch ein bisschen zerzaust. Ja. Und man hat das Bild gesehen, hat sich das angeguckt und dann war in dieser Dokumentation gezeigt, was da eigentlich passiert ist in dem ganzen Moment. Sie hat nämlich das Foto nicht selber gemacht, sondern auf dem Boden lag jemand mit einer Kamera, die ein paar tausend Euro kostet und hat von unten, damit es aussieht wie ein Selfie, ein Foto geschossen. Sie war schon eine Stunde im Make-up, nämlich das zerzauste Haar-Make-up. Ja? Das sollte extra so aussehen, dass sie gerade aufgestanden ist. Ja? Und dann wurde das Foto nachher noch mit Photoshop bearbeitet. Und dieses Foto bekomme ich morgens, gucke mir das an und denke mir, so sieht die aus, wenn die gerade aufsteht. Ich sehe so nicht aus. Und es ist so eine Fake-Authentizität, die uns zermürbt und auch was mit unserem Selbstwertgefühl macht, weil die Welt viel, viel schöner wirkt. Und das in so einer Art authentisch. Ich bin ja bei dem Star mit im Schlafzimmer. Ich habe ja gesehen, das ist ja wirklich bei ihr zu Hause. Ist auch so. Aber dass am Ende da noch Photoshop drüber war und das kein Handy war, sondern eine teure Kamera, das sehen wir nicht. Oder halt heutzutage einfach der KI-Filter, der es billiger und für jeden möglich macht. Du musst gar keine teure Kamera mehr haben. Du kannst einfach sagen, einmal Haut glätten und dann funktioniert das. Und Instagram glättet die Haut ja so schon, aber wenn man den Filter sich noch dazu holt, dann ist die Haut ganz geglättet und alle anderen denken, so sieht man immer aus. Deswegen ist auch das ein großes Thema, dass Scrollzeit mit Selbstgefühl korreliert und wir da einfach drüber nachdenken müssen, was können wir tun. Scrollen als emotionale Regulation. Viele Menschen scrollen zur Ablenkung, Stressreduktion und Vermeidung von unangenehmen Gefühlen. Und das klingt jetzt so sehr schlecht, aber das hat ja auch einen Wert und kurzfristig funktioniert das auch. Und das mache auch ich an vielen Stellen so. Ja, wenn mich das stresst, dass der Zug Verspätung hat, dass ich zu spät zum Meeting komme, irgendwann nervt mich das so sehr, dass ich mich ablenken muss und dann lese ich halt Kicker und lese, dass Dortmund gewonnen hat und freue mich. Ja? Das heißt, das funktioniert ja und das ist auch grundsätzlich nicht etwas Schlechtes. Also wenn man Dortmund-Fan ist, ist es was Gutes. Ja? Aber die Herausforderung ist, wenn ich es nicht mehr selber hinterfrage und ich verstehe, was da mit mir passiert. Also wir können das ja machen und ich finde, man darf auch einen Film gucken oder irgendwas. Aber entscheide ich mich selber bewusst dafür, das zu tun, weil ich jetzt eine Auszeit haben möchte? Oder lasse ich die Medien für mich das entscheiden und ich gehe in eine Abhängigkeit, in eine Unfreiheit rein. Und das ist, glaube ich, was unsere Herausforderung ist, dass wir nicht sagen, wir machen das einfach, weil die Firmen damit Geld verdienen wollen und lassen uns einfach von ihnen beschäftigen. Weil langfristig verstärkt es den Stress und die Unzufriedenheit. Und das Aufschieben kommt dann noch dazu, wenn ich dann auch meinen Aufgaben entfliehe. Und das ist eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen und wo wir auch als jetzt lebende Generation Lösungen für finden müssen. Und ich bin froh, dass wir auch in der Gesellschaft, auch in der Politik gerade die Diskussion darüber haben, weil wir einfach eine neue Ära eingeleitet haben. Nochmal die Erinnerung, auch Erwachsene sind betroffen. Scrollen als Stressbewältigung, Fear of Missing Out und eingeschliffene Gewohnheitsschleifen. Das betrifft alle Altersgruppen. Beruflicher Stress, ständige Smartphone-Verfügbarkeit, dauerhafte Reizüberflutung. Das ist die Herausforderung. Vielleicht noch ein Wort zu diesem Fear of Missing Out, was Psychologen oder selbst in den Medien, in Nachrichten ja häufig genannt wird. Das ist so ein bisschen die Sorge, durch diese ständige Erreichbarkeit irgendwas verpassen zu können. Und man hat Studien, ganz aktuell Studien gemacht, auch wie zum Beispiel Kinder in der Schule sich konzentrieren können, Schülerinnen und Schüler. Und da muss nicht mal ein Handy aktiv an sein, sondern wenn das Handy nur auf dem Tisch liegt, ist man, auch Erwachsene auf der Arbeit, aber auch Schüler in der Schule, viel unkonzentrierter, weil man das Gefühl hat, es könnte eine Nachricht reinkommen oder es könnte gerade etwas passieren, was ich verpasse. Das heißt, es gibt wirklich Studien darüber, dass allein das einen Unterschied macht. Ja, ist jetzt ganz frisch, also von diesem Jahr rausgekommen, dass wenn jetzt eine Schülergruppe die Handys ganz weit nach unten in ihren Rucksack packt, im Gegensatz zu einer Schülergruppe, die das Handy einfach mit Flugmodus drauf hat, ist es ein Riesenunterschied von dem, wie lernfähig sie sind. Weil dieses Fear of Missing Out immer wieder präsent ist, boah, da könnte jetzt was sein. Das ist auch da, wenn man das Handy wegpackt, aber nach einer Weile ist dieses Gefühl nicht mehr so stark. Und dann kommt man wieder in einen Modus, sich konzentrieren zu können, lernen zu können, weil man sonst immer im Blick hat, oh, es könnte irgendwas passieren. Mein Star könnte was posten oder mein Freund könnte endlich zurückschreiben. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dort auszubrechen. Letzte Folie, bevor wir zu Lösungsansätzen kommen, und dann müsst ihr reden miteinander, welche Lösungsansätze ihr gut findet. Also, psychologische Folgen von exzessivem Scrollen. Konzentrationsprobleme habe ich gerade erwähnt, auch mit dieser Studie. Aufmerksamkeit fragmentiert sich zunehmend. Schlafstörung, eines der größten Probleme in der Gesellschaft, kommen wir nachher noch zu Studien zu, weil das blaue Licht, Reizüberflutung stören den Schlaf. Und manche sagen, wir werden es im zweiten Impuls sehen, dass genügend Schlaf die Ressource der nächsten Jahrzehnte wird. Das ist die größte Herausforderung, genügend Schlaf zu haben. Und manche Unternehmen versuchen da zu investieren, weil sie sagen, ihre Mitarbeitenden arbeiten nicht mehr gut, weil auch Erwachsenen das genauso geht, dass sie am Ende nicht aufhören können. Weil die Serie so spannend am Ende gemacht ist, dass du die nächste Serie anfangen musst. Und das ist nicht, dass man dann ganz schlecht ist. Ja, das ist ja so gemacht. Die haben Milliarden ausgegeben, um die Psychologie des Menschen zu kennen, dass man am Ende die nächste Folge anmacht. Und da muss man sich selber auch nicht schlecht fühlen, das zu tun, weil ich sage mal so, als Pastor sage ich immer so, hat uns Gott geschaffen, dass unser Gehirn so funktioniert, das ist nichts Schlimmes. Aber die Frage ist ja, was für Rahmenbedingungen schaffe ich, dass ich das nicht jede Nacht mache und was für Regularien setze ich mir vielleicht selber, dass das nicht so schnell passiert. Weil ich glaube, wir kriegen das nicht selber gemanagt. Ich glaube, es geht nur über Regeln und Regularien, weil das viel zu gut ist und die Medien uns einfach so gut kennen, weil es einfach die Forschung unseres Körpers ist. Erhöhte Depressivität, Studien zeigen ganz klare Zusammenhänge und auch eine geringere Frustrationstoleranz. Weil eine sofortige Belohnung wird erwartet. Man ist gewöhnt, dass wenn man nur länger scrollt, wieder Belohnung gekommen und irgendwann ist der Schmerz aus der realen Welt nicht mehr so groß. Ja, wenn die Eltern nerven, aber wenn man einfach eine halbe Stunde scrollt, ist diese Emotion weg. Und wenn die Kinder nerven, aus der Erwachsenensicht, dann muss man auch ein bisschen scrollen, dann ist der Schmerz darüber auch nicht mehr so groß. Das funktioniert ja, aber es schafft eine geringere Frustrationstoleranz. Jetzt ist die Frage, was kann da helfen? Ja, und ich würde jetzt gern eine Formel präsentieren und dann ist alles ganz easy. So ist es leider nicht. Aber ich möchte trotzdem einen kleinen Ansatz geben und dann dürft ihr über diese Lösungsansätze diskutieren. Ich mache euch Mut, vielleicht mehr über die Lösungen zu diskutieren als über die Probleme. Das habe ich jetzt schon lange genug gemacht. Und vielleicht könnt ihr überlegen, welchen dieser Lösungsansätze möchtet ihr für euch nutzen, für euch persönlich. Erstmal noch nicht für andere. Denkt mal an euch selber. So. Sorry, ich habe jetzt zu viele Bildschirme. So. Also, aktuelle Forschung sagt zu dem Thema des Scrollens 4 Bereiche, die am stärksten, am besten helfen können. Das sind einmal, ich erkläre das gleich ein bisschen konkreter, mit konkreten Vorschlägen, Timer und Limits. Dann sagen viele Studien, ein großer Faktor ist kein Handy im Schlafzimmer, werde ich gleich auch was zu sagen. Push-Nachrichten ausschalten und intentionales Scrollen lernen. Das sind so die 4 Möglichkeiten, die die aktuelle Forschung gibt, und zwar für alle Generationen. Und sie sagen nicht, einfach mehr anstrengen, weil sie wissen, dass es an vielen Stellen nicht funktioniert. Sondern die Forschung sagt, wenn man dieses Scrollen unterbrechen möchte, was so auf unser Gehirn perfekt angepasst ist, dann geht es eigentlich nur mit Kontrollen, mit Regeln, mit Abstand. Und ich möchte euch jetzt einfach mal 4 Beispiele bringen aus meinem persönlichen Leben, wie ich diese 4 Aspekte umsetze. Und ihr könnt genau darüber dann diskutieren, ob ihr davon was macht oder ob ihr das gut oder schlecht findet oder sowas braucht oder nicht. So. Timer Limits. Ich möchte euch Mut machen, ob bei Android oder iOS, was auch immer ihr für ein Handy habt, Bildschirmzeiten einzustellen. Bei Apple heißt es Bildschirmzeit, bei Android heißt es digitales Wohlbefinden und Kindersicherung. Ja? Also das müsst ihr in euren Einstellungen suchen. Und ich mache euch Mut, mal darüber nachzudenken, was ihr denn wollt. Also trefft doch mal vorher eine Entscheidung, wo ihr nicht in der Abhängigkeit des Dopamin seid und überlegt euch, wie lange wollt ihr in den verschiedenen Medien unterwegs sein. Trefft selber die Entscheidung in Freiheit und macht euch Gedanken. Ich glaube, wir müssen auch lernen, darüber zu reden. Weil manchmal denkt man so, ja, wenn man sich das einstellt, dann hat man wahrscheinlich damit ein Problem. Ja? Und keiner traut sich, dass man vielleicht sieht. Ich habe das bei mir eingestellt. Ja? Das heißt, es poppt auf. Wie lange will ich im Browser sein am Tag und wie lange möchte ich bei Instagram unterwegs sein? Ja? Das poppt auf meinem Handy auf, weil ich das im Vorfeld entscheide und möchte euch Mut machen, das auch zu tun und auch gerade unter Erwachsenen darüber zu reden, es zu tun und nicht zu denken, das wäre irgendwas ganz Schlimmes oder Komisches. Also meine Empfehlung, sich mit Bildschirmzeit und digitales Wohlbefinden und Kindersicherung auseinanderzusetzen und das für sich selber einzustellen. Und selbst wenn ihr selber damit gar kein Problem habt, macht es, um Vorbild zu sein und anderen, die damit ein Problem haben, dass die sich nicht so schlecht fühlen. Dann glaube ich, ein Aspekt, der wirklich in ganz häufig empfohlen wird als eines der größten Dinge, kein Handy im Schlafzimmer. Es gibt da auch jetzt ganz aktuelle Studien, das ist eines der größten Faktoren, weil es hat so stark mit der Schlaflänge zu tun hat. Wir werden im zweiten Impuls da nochmal drauf kommen, aber ich mache euch Mut, das selber umzusetzen und auch mit euren Kindern darüber zu reden oder es so auch einzuführen. Wir hatten bei uns zu Hause immer im Flur ein Ort, wo alle Handys geladen worden sind, auch mein eigenes, damit man nicht abends in der Gefahr ist, wo man müde ist, nochmal zu scrollen. Und das ist ja nicht einfach scrollen, ich habe da Nachrichten gelesen, das ist ja nichts Schlimmes. Ja? Und trotzdem war das häufig viel länger, als ich es wollte. Ja? Und wenn man selber wieder das Heft in die Hand nehmen möchte, glaube ich, sollte man sich gerade in der Phase, wo man müde ist, abends im Bett ist, wo man sich belohnen möchte, wo der Körper einfach gerade das Dopamin möchte, eine Sehnsucht danach hat, sich davon einfach auszuschließen. Und ich mache immer auch Mut, dass es irgendwie schön aussieht, dass man irgendwo das schön gestaltet, wo man gerne sein Handy drauflegt und das auch als Familie gemeinsam macht, als Ritual, dass da immer das Handy liegt. Und man auch am Morgen nicht direkt anfängt, direkt Nachrichten zu lesen, sondern seinen Tag anders beginnt. Dann, meiner Meinung nach auch ganz wichtig, Push-Nachrichten auszustellen und Lautstärke auszuschalten. Lasst euch nicht von anderen Nachrichten bestimmen. Also wenn ich sehe manchmal, dass jetzt vielleicht auch bei Instagram oder bei allen anderen sozialen Medien alle Push-Nachrichten an sind, dann kriegt man ja den ganzen Tag Nachrichten. Es poppt doch immer mal auf. Und gerade dieses Fear of Missing Out wird immer stärker, weil man das Gefühl hat, boah, es kommt was rein, könnte gemeint sein. Und man kommt einfach den gesamten Tag nicht mehr aus dieser Haltung raus, immer etwas Neues zu bekommen. Und das Letzte, OneSec-App empfehle ich auch jedem. Hat jemand für sich selber programmiert, weil er selber ein Problem hatte, dass er zu häufig bei Instagram war. Ist am Ende New York Times Bestseller-App geworden. Ja? Das heißt, diese App unterbricht die Dopaminsucht, indem, wenn man zum Beispiel Instagram öffnet oder TikTok, einfach 15 Sekunden so ein Display durchgeht und du gefragt wirst, willst du wirklich? Ja? Also ist total die leichte App, der hat damit, glaube ich, Millionen am Ende verdient, ist total billig, aber man hat rausgefunden, das muss halt auch eine gewisse Länge sein, das ist einfach auch Psychologie, hat viele Forschungen gemacht, der gute Kerl. Und wenn es einfach so lange abläuft, dann ist dieser erste Impuls weg. Das heißt, man kommt dazu, einmal drüber nachzudenken. Und man darf das ja auch nutzen, ich nutze es selber auch. Aber mit dieser App, wenn man die sich davor schaltet, entscheidet man wieder selber. Und nicht die Abhängigkeit vom Dopamin entscheidet, ob ich jetzt weiter bei Instagram bin oder nicht, sondern ich treffe als Mensch selber die Entscheidung, ob ich das will oder nicht. Und diese App hilft wirklich dabei. Das sind einfach auch Ergebnisse von viel Forschung und Psychologie. Und ich lade euch ein, jetzt ein paar Minuten über diese Lösungsangebote zu diskutieren, ob ihr vielleicht Erfahrung damit habt, ob ihr euch das vorstellen könnt oder ob ihr sagt, das ist gar nicht mein Problem. Also Thema, wie höre ich auf mit dem Scrollen? Eins der größten Herausforderungen im Bereich Medien, Umgang mit Medien und hier diese Lösungsansätze. Wie geht es euch damit? Tauscht euch da gerne mal zu zweit, zu dritt, wie ihr gerade sitzt, wir müssen keine großen Gruppen machen, mal aus. Und wenn ihr euch traut, dann redet gerne auch über eure eigenen Erfahrungen. Das ist jetzt das Angebot. Und vielleicht traut euch sogar, eine Entscheidung zu treffen. Ich werde mir die OneSec-App runterladen und äußert das. Dann habt ihr Zeugen und die können euch, wenn sich mal wieder treffen, fragen, hast du es wirklich gemacht und die App installiert? Genau. Selbst die kostenlosen Variante davon macht schon fast alles. Das heißt, man muss dafür nicht mal was bezahlen. Natürlich gibt es dann auch noch eine Premium-Variante, um noch mehr geschützt zu sein. Jetzt, kurzen Moment, Diskussion in zwei Dreiergruppen über die Lösungsansätze und ob ihr solche Herausforderungen auch erlebt. Eure Zeit. Okay, ihr Lieben, wir würden hier erstmal einen Punkt setzen. Vielen Dank, dass ihr euch darauf eingelassen habt und dass ihr anscheinend, ich war nicht jetzt überall dabei, aber auf jeden Fall habt ihr alle angeregt geredet und ich mache euch Mut, dass es nicht das letzte Mal war, über dieses Thema zu reden. Wir müssen das auch durchbrechen, vielleicht auch die Scham, dass wir damit ringen, aber wir sind die Generation, die erste, die solche Dinge jetzt erforschen muss und sich Gedanken machen muss und etwas in der Gesellschaft etablieren muss. Ja? Wir werden uns am Ende nochmal ein witziges Video anschauen. Es gab nämlich in der Weltgeschichte immer wieder Momente, wo neue Dinge gekommen sind und wo dann die Generation neue Regeln erschaffen musste. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das jetzt auch tun und deswegen darüber im Gespräch sind. Okay, ich würde gern in den zweiten Kurzimpuls, das ist ein bisschen kürzer, wo es nochmal mehr um den Schlaf geht, gehen und danach werdet ihr nochmal kurz über euren eigenen Schlaf nachdenken. Angeregt hat mich das eigentlich, dass jetzt in den letzten Wochen eher so aus dem Business-Bereich, ich habe also irgendwo Börse global irgendwo was gelesen, Wirtschaftsmagazin, und die haben darüber gesprochen, und darauf bin ich drauf gekommen, so Schlaf als neues Statussymbol und dass wir da eigentlich hinkommen müssten, weil es so in Gefahr ist und alle Generationen einfach mit diesem Thema ganz große Herausforderungen haben. Und deswegen haben sie das so in den Fokus gestellt und darüber würde ich gern mit euch kurz nachdenken. Wach aber müde. Ständig online, innerlich erschöpft. Schlaf, das neue Statussymbol. Früher galt ja, wer wenig schläft, ist sehr fleißig. Ja, da hat man vielleicht gesagt, boah, ich habe die Nacht nur 5 Stunden geschlafen, ich arbeite 12, 13 Stunden. Das waren so Babyboomer-Gespräche, ja, die stolz drauf waren, wie viel sie geleistet haben. Und man hat sich dadurch auch definiert. Und heute ist das noch nicht so, aber Wirtschaft erkennt mehr und mehr, dass es dringend notwendig ist, dass wir Menschen haben, die gut ausgeschlafen sind, weil durch den Medienkonsum das immer mehr zurückgeht und einfach die Leute nicht mehr effektiv arbeiten und nicht mehr leistungsfähig sind. Durch die Dauererreichbarkeit, Leistungsdruck, Kreativität braucht Erholung, haben wir gerade schon drüber geredet. Und nochmal die Erinnerung, war gerade auch schon mal kurz Thema, warum halten uns die Smartphones wach? Genau, Revenge, Bedtime, Prokrastination, länger wach bleiben für eigene Zeit, scrollen als Belohnung. Ja? Das heißt, man will sich was gönnen und es funktioniert. Man wird belohnt. Ja? Das Gehirn ist erstmal glücklich. Ja? Das blaue Licht hemmt Melatonin, Gehirn denkt, es ist noch Tag, Schlafstörung, großes Problem. Und dauernde Benachrichtigung. Gehirn bleibt im Alarmmodus und es gelingt kein echtes Abschalten. Das ist auch die Frage, was mache ich kurz bevor ich einschlafe? Wenn ich noch so sehr in den Themen drin bin, dann werde ich auch, wenn ich einschlafen möchte, immer noch in dem, da könnte ja nur eine Nachricht reinkommen. Und ich merke wirklich, mein Handy, weil da ja alles drauf ist, meine E-Mails, Teams, wo mich alle beruflich erreichen können, was ich am Ende 400-500 Mitarbeiter, die mir über Teams anschreiben und machen sie zum Teil. Ich merke, wenn ich auf Flugmodus stelle, ist wirklich so ein Moment, wo ich weiß, boah, jetzt erreicht mich niemand. Ich genieße es richtig, weil es könnte jeden Moment, sag ich jetzt einfach mal so, auch in meiner Funktion in der Kirchenleitung, könnte irgendeine Katastrophe da sein. Aber wenn Flugmodus da ist, weiß ich, die nächsten 2-3 Stunden kann die größte Katastrophe kommen, aber sie kommt nicht zu mir. Aber es ist doch wichtig, dass es Momente gibt, wo mal keine Katastrophe die Chance hat, auf mich einzuprasseln. Und wir brauchen solche Momente, weil sonst denkt unser Gehirn, es könnte jetzt eine Katastrophe kommen. Und ich glaube, es braucht Momente, wo unser Gehirn sich entlastet. Und deswegen braucht es Momente, wo das Handy aus ist, in der Nacht eh, aber auch am Tag, damit wir abschalten können. Auch am besten schon vor dem Schlafen gehen, am besten schon eine Stunde vorher, um einfach in diese Haltung zu kommen, gut schlafen zu können. Aktuelle Forschung, wie viel Schlaf brauchen Jugendliche? Ich weiß, kann man viel diskutieren. Das ist so jetzt eine Studie, recht aktuell, 8 bis 10 Stunden empfohlen. Realität in Deutschland 6 bis 7. Und nur 1/3 erreichen die Empfehlung. Das heißt, jede Nacht entsteht ein Schlafdefizit. Und Schlafdefizit hat eine Menge Auswirkungen auf Geist und Seele. Und viele sagen, dass das eigentlich die größte Herausforderung des Medienkonsums ist, dass es Auswirkungen auf den Schlaf hat und das körperlich so viel mit uns macht. Mentale Gesundheit, Gehirnentwicklung. Gerade in der Pubertät, wo sie die Umbauphase ist, wo auch im Gehirn nochmal viel passiert. Wir haben ja gehört, bis 25 entwickelt sich das Gehirn. Und gerade in dieser Phase ist Schlaf wichtig, weil es das Gedächtnis stärkt, Konzentration, Entscheidungsfähigkeit und ohne Schlaf eine erhöhte Impulsivität und schlechtere Informationsverarbeitung ist. Das heißt, anders ausgedrückt, man braucht einfach länger zum Lernen. Ja? Man kann es ja auch mal positiv ausdrücken. Also wenn man mehr Schlaf hat, muss man viel weniger Zeit dafür verbringen, zu lernen, weil man sich viel leichter etwas merkt. Und wenn man dort einfach eine Regelmäßigkeit reinbekommt, ist es wichtig. Und das ist, glaube ich, etwas, was ganz wichtig ist, bei den Medienthemen mit beizubringen, selber es zu leben und dann auch an Kinder und Jugendliche weiterzugeben. Es führt zu emotionaler Instabilität, Reizbarkeit, bis hin zu Depressionen und Angst. Schlaf ist einfach ganz wichtig. Es gibt auch Studien darüber, wie Schlaf mit Schulnoten korrelieren. Das heißt, hier haben wir nochmal eine Statistik dazu. Klar, es ist jetzt, so erwartet man es, das ist jetzt auch nichts Außergewöhnliches. Aber grundsätzlich, und das fand ich spannend in dieser Studie, also mehr Schlaf, bessere Noten, weniger Schlaf, schlechtere, ist jetzt einfach mal so, hat man jetzt wahrscheinlich erwartet. Aber ich fand spannend, ich habe in diese Studie extra nochmal reingelesen, habe die Folie gestern nochmal dazu getan. Ich fand spannend, dass in dieser Studie, ich glaube 3.400 Schülerinnen und Schüler wurden dort befragt, das ist unten der Link hier von The Guardian, 15 Minuten mehr Schlaf machen schon einen richtig großen Unterschied, der statistisch gesehen selbst in der Schulnote einen merkbaren Unterschied macht. Und das fand ich irgendwie krass, dass allein nur 15 Minuten mehr Schlaf plötzlich messbare Verbesserungen in diesen drei Bereichen macht. Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Lesen und Problemlösung und Gehirnentwicklung. Das heißt, frühere Zu-Bett-Geh-Zeiten waren entscheidend, nicht nur die Gesamtschlafdauer. Keine der Gruppen erreichte die empfohlene 8 bis 10 Stunden, trotzdem zeigten schon kleine Unterschiede messbare Effekte. Und dann hatte ich nochmal in die Studie reingelesen und da waren die ersten signifikanten Unterschiede schon bei 15 Minuten mehr Schlaf. Das heißt, ihr müsst ja gleich in den Gruppen wieder entscheiden, was nehmt ihr mit. Aber an das Thema ranzugehen, hat immense Auswirkungen auf den Körper, auf die Seele, mehr zu schlafen. Und das wiederum bedeutet, seinen Medienkonsum am Abend in den Griff zu bekommen, weil das der Hauptgrund ist, warum Leute so spät schlafen, gerade Jugendliche. Und meiner Meinung nach auch, warum es so wichtig ist, Handys aus dem Schlafzimmer zu verbannen. Und also wirklich für Erwachsene und Jugendliche, meiner Meinung nach, eines der wichtigsten Themen, weil wir es nicht unter Kontrolle haben, gerade wenn wir müde sind. Der Körper wünscht sich dieses Erfolgserlebnis und das ist auch etwas, was gut ist, dass wir uns belohnen wollen. aber wir können da nicht aufhören und kommen in eine Abhängigkeit. Und deswegen sollen wir andere Möglichkeiten finden, uns zu belohnen. Körperliche Folgen, ich habe es an manchen Stellen angedeutet, Immunsystem, Übergewicht, Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, das sind so die, ja, die Folgen aus Schlafmangel. Was können wir tun? Und jetzt kommen wir wieder ein bisschen zu den ersten Lösungsmöglichkeiten und dann habt ihr nochmal einen kurzen Moment darüber zu reden. Digitale Dämmerung. Empfehlung der aktuellen Forschung, 60 bis 90 Minuten vor dem Schlafengehen, kein Handy mehr. Ich muss zugeben, mache ich selten, ja, muss ich zugeben. Aber dann ist der Schlafrhythmus und das Ausgeruhtsein viel leichter zu erreichen. Flugmodus nachts, ich finde eine Selbstverständlichkeit, aber es gibt Leute, die lassen ihr Handy nachts an und haben im Kopf, also es ist ja im Unterbewusstsein, dass plötzlich ja doch jemand sich melden könnte. Aber das heißt, unser Körper schaltet gar nicht ganz ab. Wir kommen manchmal gar nicht in die Tiefschlafphase. Deswegen Flugmodus nachts extrem wichtig, aber auch ab und zu am Tag. Feste Schlafzeiten ist am Ende das Beste. Ja, gibt es auch viele Studien darüber, selbst am Wochenende. Immer gleich würde dem Körper am besten tun. Und eine Abendroutine, dass man abends statt Handy liest, Musik, Entspannung, Tagebuch schreiben, was auch immer. Letzte Folie. In einer Welt, in der wir ständig online sind, wird echter Schlaf zu einer der wertvollsten Ressourcen. Vielleicht ist Schlaf wirklich das neue Statussymbol. Nicht, weil er luxuriös ist, sondern weil er uns gesund, leistungsfähig und emotional stabil macht. Wer gut schläft, ist nicht schwach, sondern stark. Das ist die Studie, die in den New York Times groß geworden ist. Und ganz spannend, dass ganz viele Wirtschaftsunternehmen das jetzt zitieren. Wie gesagt, ich bin drauf gestoßen durch ein Börsenmagazin, die sich damit beschäftigen und sagen, Schlaf ist entscheidend und wird durch Medien die größte Herausforderung der nächsten Jahrzehnte sein. Und ich möchte uns einladen, über dieses Thema nachzudenken im Zusammenhang mit Schlaf. Und habt ihr nochmal 5 Minuten Zeit und sind wir durch, ein bisschen verspätet, aber ich denke mal, die Zeit nehmen wir uns nochmal. Und ich möchte euch auch wiederum einladen, darüber nachzudenken, wie beeinflusst euer Medienverhalten euer Schlaf? Wie erlebt es vielleicht auch in eurer Familie, Kindern, Geschwistern, wie auch immer? Und was wollt ihr euch vielleicht mitnehmen als Lösungspunkt, um dort einen Unterschied zu machen? Ich lasse die mal stehen. Ja, das war das Falsche. Ich lasse das nochmal kurz stehen. Was könnten Lösungsmöglichkeiten sein? Euch nochmal ein paar Minuten Zeit, um zu überlegen. Und wie gesagt, trefft hier eine Entscheidung, wenn ihr was ändern wollt. Es lohnt sich, Entscheidungen diesbezüglich zu treffen. Noch so eine Minute und dann würden wir noch mal den Abschluss hier vorne machen. Vielen Dank für das Teilen mit euren Nachbarn, dass ihr euch darauf eingelassen habt, auch da ganz konkret darüber zu reden, wo ihr euch vielleicht etwas vornehmt, etwas zu ändern, um Vorbild zu sein, um dann auch vielleicht in eurer Familie da gemeinsam drüber nachzudenken. Vielen Dank dafür. Ich habe euch am Ende ein Bild mitgebracht. Und das finde ich in unserer heutigen Zeit extrem wichtig, weil wir einen Auftrag haben. Und dann könnt ihr am Ende auch nochmal Fragen stellen. Wir gehen jetzt quasi in die Geschichte zurück. Das hat erstmal gar nichts jetzt mit dem Thema zu tun. Aber es gab eine Zeit, da kamen Autos auf den Markt. Ja? Also das erste Mal Autos, man ist dann gefahren. Und plötzlich sind die ersten Unfälle passiert. Haben es überlegt, vielleicht sollte es ja einen Anschnallgurt geben. Ja? Und es war ein Riesenthema damals in Deutschland, ob es einen Gurt geben soll oder nicht. Und dann gab es immer vor der Tagesschau, gab es immer so kleine Videos, die einem beigebracht haben, wie sinnvoll es ist, einen Gurt zu tragen. Weil das wollte keiner. Ja? Heute diskutiert da niemand mehr drüber und sagt, das ist extrem wichtig, sonst stirbt man. Aber damals wollte das keiner wahrhaben. Und ich habe das Gefühl, wir haben ja auch eine neue Technologie, nicht wie das Auto, sondern so ein Handy. Ja? Und ich glaube, wir brauchen dringend in der Gesellschaft Regeln dafür. Und wir merken es ja gerade in der Politik. Ja? Ich sage mal so, auch Dänemark, Schweden waren eigentlich immer Vorreiter in der Digitalisierung, sind jetzt aber uns auch voraus gewesen und rudern jetzt alles wieder zurück, weil sie die ersten Unfälle miterleben, ja? Wenn man aufs Auto überträgt. Und jetzt sagen, wir müssen Konsequenzen ziehen, so kann es nicht weitergehen. Deswegen kurz dieses Video auch ein bisschen zum Schmunzeln, weil es schon sehr alt ist. Und vielleicht bringt es uns zum Nachdenken darüber, wie wir heute damit umgehen müssten.
Besser angeschnallt als durchgeknallt. Das ist ab Januar 1976 keine Empfehlung mehr, sondern gesetzlich vorgeschrieben. Die Antwort auf jährlich 20.000 Verkehrstote in Deutschland. Von den Autofahrern gefürchtet und verflucht, stößt der Sicherheitsgurt anfangs auf wenig Gegenliebe.
Viele genieren sich, weil es heißt, ach okay, der Angeschnallte und so weiter.
Oder auch im Dorf, also da halte ich nicht für nötig.
Ich bin in Urlaub jetzt hier und habe das, ist eine neue Information.
Ja, und was sagen Sie dazu?
Ja, richtig.
Ja. Sie sind aber jetzt nicht angeschnallt.
Nein, im Moment nicht. Im Recht. Anschnallen ist sicher. Ich werde mich sofort anschnallen.
Erst klicken, dann starten. Die neue Regel beherzigt kaum einer. Ein Bußgeld für Gurtmuffel gibt es nicht. Noch nicht. Stattdessen appellieren Polizei und Promis wie Dagmar Berghoff an die Vernunft der Autofahrer. Doch Aufklärungskampagnen wie zum Beispiel die Verleihung der silbernen Zitrone stoßen bei den meisten Autofahrern ziemlich sauer auf.
Der ADAC startet eine Aktion über das Gurten.
Da, wiedersehen.
Vorsicht! Was gut gemeinte Ratschläge nicht schaffen, gelingt vielleicht dem Griff ins Portemonnaie. 1984 wird das Bußgeld für Gurtmuffel eingeführt. Wer oben ohne fährt, muss zahlen.
Was ist denn los?
Sie haben Ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt. Normalerweise kostet es 40 Mark. Heute zur Erinnerung noch eine Plakette für Ihr Auto.
Oh, vielen Dank.
Auch wenn die Polizei anfangs noch ein Auge zudrückt, die Geldstrafe wirkt. Die Gurtquote steigt auf 90%. Andere Zwangsmaßnahmen scheitern kläglich, wie dieser an der Tür befestigte Gurt, der ein Anschnallen unausweichlich machen soll. Auch die Hosenträgervariante fällt wegen Sicherheitsmängel durch. Am Ende macht der Dreipunktgurt das Rennen, dennoch hapert es anfangs bei dem einen oder anderen mit der Handhabung.
Habe ich für Käse 5.
Er ist da.
Gut, ja, ist schön, wenn er da ist, aber denken Sie dran, bevor Sie irgendwo mal losfahren, gleich den Gurt anlegen, dann kann Ihnen dies nicht nochmal passieren.
Am Ende hat sich der Sicherheitsgurt dann doch durchgesetzt, gegen alle Widerstände. Erst vorne, dann hinten. Mittlerweile gilt die Gurtpflicht auf allen Plätzen.
Aber hinten, das brauchen wir dann nicht verlassen.
Aber ein paar Unbelehrbare wird es wohl immer geben.
Also ein kleiner Blick in die Geschichte und wir müssen ja drüber schmunzeln, weil das für uns so normal ist, also für mich auf jeden Fall, sich anzuschnallen, weil man weiß, was passieren kann, wie gefährlich das ist. Und damals war das überhaupt nicht klar und man hat damit überhaupt nicht gerechnet, dass es irgendwann eine Strafe dafür gibt. Die Leute haben ja wirklich darüber gelacht. Ja? Und ich wünsche mir, auch angeregt jetzt durch diesen Vortrag, dass wir uns an den Stellen, wo wir sind, dafür einsetzen, dass es feste Regeln gibt in unserem eigenen Leben, dass ihr euch selber Regeln setzt, aber auch an den Orten, wo ihr wirkt, ob in Kirchengemeinden, ob in Schulen, auch da können wir uns mit einbringen und deutlich machen, dass es wichtig ist, hier Sicherheitsgurte anzulegen. Ich glaube, das brauchen wir dringend, weil wir unterschätzen, dass wir das einfach nicht alleine in den Griff bekommen. Wir unterschätzen die Gefahren. Soweit der Vortrag. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat mir sehr viel Freude gemacht mit euch. Und jetzt hättet ihr die Chance, noch mal 2, 3 Fragen zu stellen. Wir sind aber auch schon eine Viertelstunde drüber. Das heißt, ich würde 2 Fragen vielleicht zulassen und ich bleibe einfach hier. Wer noch Fragen hat, kann dann zu mir kommen, damit wir dann auch nicht zu spät enden. Also wenn irgendwo noch eine Frage ist, habt ihr die Chance oder sprecht mich gleich danach noch mal an. Dann werte ich das mal so, dass ihr, wenn, gleich zu mir kommt und wünsche euch einfach ganz viel Weisheit im Umgang mit Medien, in euren Familien, für euch selber. Und wer Fragen hat, kommt einfach auf mich zu. Euch noch einen schönen Samstagnachmittag.